mit jeder Lösung entstand sofort die nächste Fragestellung. Das war ja immer so das Schreckliche an der ganzen Geschichte. Na, dann hieß es dann, wie lässt sich was präziser machen, sicherer machen? Und aus den Überlegungen entwickelte sich dann schließlich meine ersten Patente dann. Und rückblickend war das nicht nur technische Entwicklung, sondern vor allem Lösungen für Probleme, die ich jeden Tag in der Praxis hatte. Die Technik hat sich enorm entwickelt. Die digitalen Prozesse und CAD/CAM, künstliche Intelligenz, die Werkstoffe verändern sich in unserem Beruf immer schneller. Und das ist zwar spannend und die Technik ist auch die größte Herausforderung, aber eigentlich geht es um den Menschen. Das ist eigentlich für mich der größte Ansatz.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. In dieser Episode zu Gast ist ein wirklich alter Bekannter von mir, Zahntechnikmeister Christian Moss aus Hamburg. Christian betreibt dort, genauer im zentral gelegenen Stadtteil Hammerbrook, seit 1993 ein von Anbeginn kleines, aber sehr feines Dentallabor. Aber das ist lange noch nicht alles. Kennenlernen dürfen habe ich Christian in den frühen 2000ern. In diversen Vereins- und Verbandssitzungen habe ich ihn als Visionär wahrgenommen, der vermeintlich angestammtes Terrain verlassen und zum Teil verholzte zahntechnische Denkmuster aufbrechen wollte. Bestes Beispiel, an das ich mich erinnere, die Idee eines eigenen Fräs- oder Schulungslabors für eine zahntechnische Fachgruppe. Denn gemeinsam sei man stärker und man könne größere Investitionen stemmen. Ein Vorschlag, für den er sogar schon die Finanzierung in der Schublade gehabt hätte. Leider war es seinen Kolleginnen und Kollegen mit diesem Vorstoß damals noch zu weit voraus. Doch Christian ist mehr als ein Impulsgeber. Sehr früh in seiner zahntechnischen Karriere hat er begonnen, Dinge zu entwickeln. Angefangen bei den weltweit ersten Titanröhrchen für Bohr- und CT-Schablonen und dem Schraubenkanal-Finisher für das Brannemark- und Stereosystem in den späten 80ern, bis hin zu einem gemeinsamen Patent mit Dr. Edinger im Jahr 1997, ein erster Vorläufer der navigierten Implantologie mittels Ultraschall. Alle Aktivitäten, Entwicklungen und Mitgliedschaften von Christian hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Eine Sache hätte ich aber noch. Christian zeichnet sich maßgeblich mitverantwortlich an der Verbreitung und Entwicklung von DCM Hotbond, einem Produkt, mit dem so vieles neu gedacht und gemacht werden kann. Doch dazu später mehr. Krass, oder? Christian ist ein Mann, der viel zu erzielen hat. Aus Sicht des Zahntechnikers, des Unternehmers, des Arbeitgebers, aber auch des steten Erfinders. Viel Stoff für diese Episode. Deshalb Mikro an für Christian Moss.
Werbung. Immer auf dem Laufenden in der Zahntechnik. Mit dem kostenlosen Zahntechnik-Newsletter von Quintessenz bekommt ihr aktuelle Fachinfos, Produktneuheiten sowie Kurs- und Kongresstipps kostenlos in euer Postfach. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat. Zusammengestellt von Fachredakteur und Zahntechniker Dan Krammer. Für das gesamte Laborteam. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes.
Lieber Christian.
Hallo Dan. Das ist ja toll, dass wir das irgendwie mal hingekriegt haben. Ich freue mich sehr. Ganz lieben Dank für die nette Einladung. Und dich mal wieder zu sehen und zu sprechen, ist noch viel schöner.
Verrückt, ne, dass man jetzt heutzutage dieses Medium nutzt, um sich zu sehen. Eine Zeit lang sind wir uns ja wirklich ständig über den Weg gelaufen. Und dass du jetzt heute hier bist, hast du nicht nur mir zu verdanken, sondern ja auch einem der Vorredner, der dich ja ausdrücklich gewünscht hat. Und ich habe dann aber auch nur wieder gedacht, Menschenskinder, man braucht mal einfach diesen kleinen Stups, dass man sagt, ja klar, Christian Moss, der hat echt viel zu erzählen. Also wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gleich einsteigen mit der ersten Frage.
Ja, sehr gerne.
Ich möchte heute mal mit einem konkreten Thema aus deinem beruflichen Leben anfangen, über das man unweigerlich immer wieder stolpert, wenn man sich mit dir beschäftigt. Stichwort Hybride. Was hast du dazu im Detail zu sagen?
Ja, Hybride, das bewegt uns eigentlich tagtäglich und wir finden das überall Als erstes denkt man vielleicht an den Prius, so das erste Hybridauto oder an Carbon. Das sind ja alles so Stoffe, die dann irgendwie zusammen gemixt werden und dann ein besseres Material ergeben. Für mich beschreibt der Begriff aber etwas viel Grundsätzlicheres. Immer dann, wenn ich unterschiedliche Materialien, Technologien oder sogar Denkweisen miteinander kombiniere, entstehen neue Eigenschaften. Und genau das hat mich eigentlich schon immer fasziniert.
Und irgendwie auch ausgemacht, muss ich sagen.
Ja,
Weil, weil genau das beschreibt ja auch eigentlich so dieses, was ich im Eingang, im Intro geschildert habe, dass du tatsächlich immer schon hybrid denkst.
Ja, das stimmt. Und in der Zahntechnik haben wir halt auch schon viele Hybride, ne? Ob es nun Komposite oder Kunststoffe mit Nanomaterialien sind und so weiter. Und Ende der 90er, 2000er Jahre war es irgendwie anders. Es war alles irgendwie im Umbruch. Mhm. Wir hatten so die klassische Gusstechnik. Damit konnten wir irgendwie alles machen. Da konnten wir präzise große Brücken herstellen. Und gleichzeitig fing es aber an, so mit den CAD-CAM-Systemen wie Procera oder später dieses Zircon von Degutant, was auf den Markt kam. Aber es war einfach nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht fähig, das wiederzuspiegeln, was wir in der Gusstechnik machen konnten. Und da war es halt nur möglich, so kleine Brücken zu machen oder Kronen und solche Sachen.
Ja.
Aber der keramische Werkstoff war halt die Zukunft. Und so kamen wir irgendwie auf die Idee, das anders zu denken. Was für Möglichkeiten gibt es?
Hybrid zu denken.
Ja, hybrid zu denken. Also wenn du nicht mehr die Möglichkeiten hast, das zu machen, was du eigentlich immer gemacht hast, aber Materialien hast, die jetzt besser sind als vorher, dann musst du dich dann irgendwie damit auseinandersetzen. Und wir haben dann einen Glasphysiker kennengelernt, einen Professor aus Rostock und einen Ingenieur. Und mit dem sind wir auf die Idee von Glasloten gekommen. Und diese Glaslote haben nachher eigentlich ja alles irgendwie verändert. Und von da begann eine intensive Entwicklungsphase.
Cool. Also die Hybride ist für dich dann fest gekoppelt in dem Zusammenhang an die Glaslottechnik und die Möglichkeit dann durch dieses Lot Metalle oder andere Sachen eben mit Eigenschaften auszustatten, die man ja dann eigentlich von diesen Gläsern her kennt, mit allem, was dazugehört, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also wir wussten auch noch nicht so richtig, was das bedeutet. Glas war ja einfach nur so, du guckst irgendwie in dein Glas, da hast du Wasser drin und da trinkst du draus. Das war früher Glas für uns. Mhm. Haben aber nicht irgendwie gewusst, dass dieses Glas schon über 100, 150 Jahre alt ist, um dort etwas mitzumachen. Etwas zu verbinden, etwas zu gestalten. Und als wir dann von den Physikern halt gelernt haben, dass diese Gläser, selbst wenn sie, sagen wir mal, zerbrechlich sind und spröde sind, aber auch dann Eigenschaften mit anderen bekommen, die so gut sind, dass man harte Keramiken miteinander verbinden kann, ohne dass sie dann zerbrechen oder reißen oder so, wie man sonst üblich kennt von Glas.
Genial.
Ja.
Okay, das ist also dieser kleine Einstieg ins Eingemachte. Nun möchte ich wieder ein bisschen zurück zu deinen beruflichen Anfängen. Deine zahntechnische Karriere startete im Jahr 1985. Wie ging es dann weiter?
Das war eigentlich spannend und ich hatte wahnsinnig viel Glück gehabt. Nach meiner Lehre bin ich durch meine Schwester an eine Zahnarztpraxis gekommen, wo ich noch nicht wusste, dass der Zahnarzt eigentlich sehr hervorragend präpariert und technisches Know-how hat. Und die Zahntechnikerin, die dort war, sehr erfahren und konnte mir eigentlich so als Grünschnabel ganz viel beibringen. Und dann saß ich da und habe dann relativ viel schnell von ihr gelernt. Aber was eigentlich viel interessanter war, wir sind ganz viel auf Kurse gefahren. Und das waren so Kurse wie Gutowski oder Scholz oder Slavicek's oder Polz und so weiter. Und das haben wir fast jeden Monat einmal gemacht. Also das heißt immer so ein Wochenende weg. Und irgendwie Monate später habe ich eigentlich rausgekriegt, dass er, verheirateter Mann, sie Single, ein Pärchen waren und mich sozusagen
Du warst sozusagen das Kind.
Das Alibi.
Das Alibi.
Das Alibi. Das heißt, wir müssen auf Fortbildung und ich war dann immer das fünfte Rad am Wagen. Und dadurch bin ich halt zu diesen ganzen Fortbildungen gekommen.
Genial. Aber solange du nicht im Gräbelchen schlafen musstest,
das war perfekt, weil die wollten natürlich auch was unternehmen und machen. Und dann waren wir dann halt in den teuersten Restaurants und cool. Da waren wir in Diskotheken. Da knallte dann auch mal der Korken mit Champagner und das musste dann ja, die waren ja jung verliebt. Haben natürlich dann auch
entsprechend die Messlatte hochgelegt.
Ja, alles gegeben.
Ja, cool. Und mit dem schönen Benefit, dass du natürlich dann halt in der fachlichen Richtung richtig gut was mitgenommen hast in deinen jungen Jahren, in der Zeit. Also krass.
Ja, das war eigentlich wie Druckbetankung.
Mhm. Ist das dann auch vielleicht gleich ausschlaggebend für jetzt meinen nächsten Punkt, nämlich, dass du ja schon sehr früh in das Thema Implantologie und Implantatprothetik eingestiegen bist. Laut meinen Recherchen war das 1987.
Ja.
Also zwei Jahre danach, die prothetischen Möglichkeiten aber damals ja noch recht übersichtlich waren. Und hat das dann auch dazu geführt, warum du ja quasi dann zum Entwickler wurdest?
Ja, dadurch, dass du bei Gutowski warst oder mit Polz zu tun hattest oder Schulz und so, das sind ja alles so Leute, die immer was bewegt haben und Gedanken ausspielten, wo sich wieder was Neues drauf aufgebaut hat.
Mhm.
Bist du dann da im Praxislabor und hast die Nähe zu den Patienten, hast die Nähe zum Arzt. Das war kein Praxislabor unten im Keller, sondern Zimmer an Zimmer.
Ja, cool.
Und hattest dann die Möglichkeit, natürlich auch alles zu sehen, was passiert.
Mhm.
Und daraufhin hat er dann Implantate gesetzt von IMZ und Brandemark und irgendwann reichte das 2D-Bild nicht aus. Dann hatten wir eine super Röntgenologin in Hamburg, die super CT-Aufnahmen gemacht hat. Und die war noch so super nett und hat mir alles erklärt, ne, von vorne bis hinten, wie sich das aufbaut, wie man was erkennen kann, was ist. Aber der Schlüssel war nachher, wie kann ich diese Daten in den Mund bringen?
Mhm. Wie bringst du das alles zusammen? Ja.
Genau. Dieses hat mich wieder getriggert, zu sagen, okay, was muss ich machen, um die Bilder zu analysieren und dann die Daten in den Mund zu bringen. Und so kam dann die Entwicklung mit der Titanröhre, ein bisschen rumspielen mit Bariumsulfat, Bariumsulfat-Zähne machen und gucken, wie sieht das auf dem CT aus, das dann wieder umsetzen in den Mund, funktioniert das und so weiter. Und das sind dann die ersten Schritte gewesen und das war 1987.
Krass. Das hört sich jetzt aber alles immer so ein bisschen an, als hättest du nur Glück gehabt und würdest da so, der kleine Christian hätte da so gestanden und alle sind zur Seite gegangen und dann, oh ja, okay, ja, jetzt hier stehe ich. Aber ich glaube natürlich schon auch, dass das ein bisschen deinem Wesen geschuldet ist, weil ich höre da, oder es ist eigentlich offensichtlich, dass du immer ein bisschen mehr wolltest und über den Tellerrand hinausblicken. Also du hast dich nicht weggeduckt, du hast gewollt, du hast dich dieser Ärztin mit ihrer CT-Kenntnissen gestellt. Du wolltest mehr, oder?
Mit jeder Lösung entstand sofort die nächste Fragestellung. Das war ja immer so das Schreckliche an der ganzen Geschichte. Na, dann hieß es dann, wie lässt sich was präziser machen, sicherer machen? Und aus den Überlegungen entwickelte sich dann schließlich meine ersten Patente dann.
Mhm.
Und rückblickend war das nicht nur technische Entwicklung, sondern vor allem Lösung für Probleme, die ich jeden Tag in der Praxis hatte.
Ja. Kannst du ganz kurz mal so grob beschreiben, wie das so dann war, sozusagen deinen ersten Ansätze dieser Implantatplanung? Vielleicht für diejenigen, die sich das überhaupt nicht mehr vorstellen könnten, in Zeiten von rundum sorglos Softwares?
Ja. Wir hatten die Modelle. Daraufhin hatten wir dann Zähne mit Bariumsulfat getränkt. Und zuerst hatten wir die einfach nur von außen beschichtet mit einem Kunststoff mit Bariumsulfat. Das war aber nicht so klar. Und hinterher hatten wir Kunststoff mit Bariumsulfat eingemischt und diese Zähne als Aufstellungszähne genommen.
Mhm.
Und dann im Fräsgerät ungefähr ausgerechnet, wie die Titanröhre die Richtung des Implantates wiedergeben soll. Und danach diese Röhre dort in die Zähne eingeführt, die Schablone dem Patienten mitgegeben und dann wurde dieses CT genommen. Und okay, dann konntest du halt in einem Schnitt genau sehen, wie die Führung dieser Röhre dann entweder an der Stelle vorbeigeht, wo du das Implantat haben willst oder genau stimmt. Und dann konntest du hinterher das noch so ein bisschen nachrichten, also so ausrichten, wenn du gesehen hast, dass du im Winkel halt ein bisschen falsch bist. Und so hatten wir schon dann eine relativ präzise Bohrschablone.
Krass. Echt ja. Krass. Also, ja, sorry, wenn ich das jetzt so sage, wilde Zeiten auch irgendwie auch, ne? Also,
ja.
Wilder Westen der Implantologie, da hat man ja dann, glaube ich, wirklich oft sehr blind drauf losgeballert und auf einmal hatte man dann ein Fadenkreuz. Das ist natürlich schon geil.
Ja, und dann kamen Leute, die hatten dann plötzlich ein Computerprogramm, wo drin ein CT aufgelöst war, um eine Planung zu machen. Aber die hatten dann nicht die Titanröhren, um das sichtbar zu machen.
Stimmt.
Das fing so Ende der 80er Jahre an.
Und die Titanröhren, hast du denn dir einen Partner gesucht, der die dann für dich produziert hat, oder? Oder hast du die
ja,
selber?
Es gab damals einen, der hatte Titan-Golfschläger hergestellt. Und den habe ich gefragt, ob es nicht irgendwelche Stangen oder irgendwas gibt. Und dann hatte er so Stangen, so Hohlstangen, und die hat er mir dann zurechtgeschnitten.
Wahnsinn.
So kam das. Und daher kam dann Steko auf die Idee, Stemmann, ich weiß nicht, das sagt ja. Die bestimmt auch noch was.
Ja, klar.
Und die haben das dann nachher aufgegriffen und haben das dann professionell hergestellt.
Cool.
Ja.
Also ja, ich sehe schon, das eine ergibt das andere.
Ja.
Und ja, je tiefer man reinrutscht in diese Welt, öffnen sich dir ja auch ganz andere Netzwerke und es öffnen sich halt auch andere Knoten. Ne? Also das ist irgendwie cool. Spannend, aber du hast es ja so schön hamburgerisch umschrieben, das war ja der Schied. Oder ich weiß nicht mehr, wie
ja.
Das genau wird. Fluch und Segen.
Aber, ja, Fluch und Segen.
Das aber da du nicht der Mensch bist, der sich wegduckt, und das soll auch kein Aufruf jetzt für Leute sein, die jetzt keine Lust haben, in solche Fahrwässer zu geraten, sich wegzuducken, sondern sich so ruhig mal dieser Situation oder dieser Herausforderung stellen, weil das ist nämlich das, was eigentlich dann den Ruf so spannend und schön macht. Und man kann ja auch selber das steuern, wie tief man dann da sich oder wie weit man sich in den Sog mitreißen lässt.
Ja, das finde ich auch so das Spannende. Und du lernst halt Leute kennen, die du sonst nicht kennenlernen würdest.
Genau.
Ich habe den Dr. Ediger in Hamburg kennengelernt, der irgendwie so ein Daniel Düsentrieb ist oder war auch für schon Computerprogrammierung Anfang der 90er Jahre. Der hat zum Beispiel Rosi entwickelt. Das ist so ein mit 6 Motoren gesteuerter S-Computer oder Sprachcomputer kann man nicht sagen, sondern der hat die Funktion der Kiefer, des Kiefergelenkes, Kausimulation weitergegeben, aber schon 92.
Wahnsinn.
Das Ding stand dann nachher irgendwie in Harvard, 2 oder 3 Stück gab es davon und das haben wir damals zum Beispiel benutzt, um die erste Planung für Bohrschablonen zu machen, um dann die Bohrschablone so anzusteuern, dass die Hülse in der richtigen Position ist. Das war 92 oder 93.
Da habe ich noch nicht mal Abi in der Tasche gehabt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, okay, du siehst schon, du sitzt hier nicht umsonst auf diesem Stuhl und vor dem Podcast-Mikrofon, sondern ja, der hört her, Leute, der Mann hat was zu sagen und berichten. Und nun betreibst du, man höre und staune, auch schon seit 33 Jahren ein Labor. Somit kennst du die unternehmerischen Herausforderungen recht gut. Worin siehst du derzeit die größten Challenges?
Wie soll ich das sagen? Die Technik hat sich enorm entwickelt. Die digitalen Prozesse und CAD/CAM, künstliche Intelligenz, die Werkstoffe verändern sich in unserem Beruf immer schneller. Und das ist zwar spannend und die Technik ist auch die größte Herausforderung, aber eigentlich geht es um den Menschen.
Mhm.
Das ist eigentlich für mich der größte Ansatz. Und ich habe über 40 Jahre Berufserfahrung jetzt und in dieser Zeit habe ich halt viele Generationen von Menschen kennengelernt. Und die bei mir Zahntechnik gemacht haben, die Zahnärzte, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dabei stelle ich immer fest, dass sich die Technik verändert, aber die Art zu lernen irgendwie nicht. Früher wurde Wissen über viele Jahre hinweg direkt am Arbeitsplatz weitergegeben und man hatte erfahrene Kollegen, die dann einem alles irgendwie gezeigt haben und heute stehen Informationen überall zur Verfügung. Das ist einerseits ein großer Vorteil, andererseits setzt Information nicht automatisch Erfahrung voraus.
Ja, richtig. Und vor allem nicht, dass es auch richtig ist. Man muss es ja einordnen
Genau,
können.
ja. Und gerade in unserem Beruf entstehen viele Entscheidungen aus dem Zusammenspiel von Material, Verständnis, Beobachtung und Erfahrung. Und das kann man nicht vollständig aus Büchern oder Videos lernen.
Ja.
Deswegen beschäftigt mich heute vor allem die Frage, wie wir Wissen sinnvoll weitergeben können. Und dabei geht es für mich nicht nur um fachliches Wissen, es geht genauso um Werte, um Zuverlässigkeit, um Service, um Verantwortung gegenüber Patienten oder um Nachhaltigkeit und auch darum, sich Zeit für Menschen zu nehmen.
Das menschliche Miteinander ist für dich dann quasi die größte Challenge in der, ja, übertragen jetzt auf deine Laborwelt aus Sicht deines als zahntechnischer Unternehmer.
Ich glaube, dass diese Eigenschaften in Zukunft noch wichtiger werden, denn Technik allein schafft noch keine Qualität, finde ich.
Ja, definitiv. Dazu habe ich gestern erst was Witziges oder was sehr für mich Beeindruckendes gelesen aus der Feder von Dr. Carsten Wagner. Der hatte so einen kleinen Beitrag eingereicht über die Klaus-Kanter-Preisverleihung.
Ja.
Und der hatte dann irgendwie diesen Satz rausgehauen. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Botschaft des Klaus-Kanter-Preises, denn der Meisterbrief ist kein Gegenentwurf zur künstlichen Intelligenz. Er ist vielmehr eine wichtige Voraussetzung dafür, das Potenzial der KI richtig einordnen und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Ein wahres Wort.
Ein wahres Wort ist natürlich auch erstmal ein Satz, weil sowas muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden, weil wenn jetzt die Meisterausbildung nicht mehr so gut ist, dass die Leute das nicht mehr einschätzen können, dann ist es auch obsolet. Aber wenn die Meisterausbildung eben einen gewissen Anspruch hat, dann finde ich das ein super gutes Wort. Und auch übertragen eben auch die Verantwortung, also nehme ich das als Verantwortung mit für unsere Branche, dass man halt wirklich daran arbeitet und dranbleibt, da wirklich einen guten Gegenpol zu schaffen und eben die Sachen, die da vorgegeben werden, die auch sehr hilfreich vorgegeben werden, halt wirklich hinterfragen zu können und es im Endeffekt besser zu wissen.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn ihr Dental Lab Insight gerne hört, lest doch mal unsere Quintessenz Zahntechnik. Sichert euch ganz einfach ein kostenloses Probeheft unter quint.link/Zeitschriften. Nochmal quint.link/Zeitschriften.
Ich glaube auch, dass die Qualität nur durch Fachwissen, Erfahrung und Verantwortung entsteht.
Ja.
Das ist ne, sonst, und die Sachen müssen immer im Gleichklang miteinander sein.
Ja, so sehe ich das auch.
Vielleicht ist es auch am Ende auch eine Form von Hybrid.
Ja.
Nicht zwischen Materialien, sondern zwischen Erfahrung und Zukunft.
Genau, ja. Also ich meine, das sollte ja eigentlich auch schon stattfinden. Das findet ja auch schon statt. Das findet für mein Dafürhalten teilweise schon schneller statt, als mir das lieb ist, weil gefühlt Anfang des Jahres haben noch alle so KI gesagt.
Mhm.
Und da hast du gedacht, ja, nice, ja stimmt. DeepL ist ja auch eine KI-gestützte Übersetzungssoftware, nutze ich schon. Aber die Dynamik, die jetzt da halt aufgekommen ist, die ist schon krass. Und dann hat man natürlich auch mal so Momente und denkt so, oh, die schreiben jetzt ihre Artikel mit KI, die sind gut.
Ja.
Braucht man mich dann noch? Aber wie tiefer man dann eben da so reinguckt, desto mehr wird einem natürlich auch bewusst, dass es auf jeden Fall dieses Korrektiv braucht, des erfahrenen, gelernten, jetzt aus meiner Sicht Redakteurs, Fachredakteurs, um das halt wirklich rund zu machen. Und dann sehe ich auch wiederum die Chancen für mich, dass ich halt KI als kostbares Tool nutze, um mich zum Beispiel über die erste Hürde des ersten Wortes sozusagen zu bringen.
Ja.
Das ist wirklich brutal, ein weißes Blatt vor sich liegen zu haben.
Ja.
Und dann, also sozusagen der Designvorschlag, und dann komme ich und dann mit meinem Wissen und dann formuliere ich das aus und mache das rund und richtig. Und das ist dann eben das hybride Arbeiten.
Ja, und die Menschlichkeit kommt dazu.
Die Menschlichkeit, genau. Dann muss es ja auch nachher jemand geben, der das dann wiederum kommuniziert.
Ja.
Und das ist auch die größte Challenge, da gebe ich dir vollkommen recht. Menschenskinder, jetzt kommt hier eine ganz, also die, aus meiner Sicht sehr wichtige Frage, weil das sind immer solche Sachen aus dem Nähkästchen. Was war und ist für dich dein bisher prägendstes Erlebnis in deiner zahntechnischen Laufbahn?
Habe ich lange drüber nachgedacht, über die Frage. Und das eigentlich fängt es bei den Wurzeln an. Und die Wurzeln waren ganz am Anfang mit den ganzen Kursen. Und derjenige, der mich eigentlich am meisten geprägt hat, war Professor Gutowski. Ist eine schwierige Persönlichkeit, ein netter Mensch und wollte eigentlich immer Wissen vermitteln, aber auf seine eigene Art und Weise, die nicht immer so gut bei mir angekommen ist. Aber er hatte besondere Eigenschaften. Er war ein absoluter Pragmatiker und Analytiker. Und diese Denkweise hat mich immer angereizt, analytisch zu denken und hat meinen Ehrgeiz befeuert, irgendwie das besser zu machen. Also es ging mir nicht darum, immer nicht Sachen zu erfinden, sondern Sachen zu verbessern, wenn ich irgendwas gesehen habe. Und das war auch sein Ansatz immer. Und deswegen hat er mich eigentlich so getriggert. Ich wollte nicht einfach mehr wissen, ich wollte das Ganze immer verstehen.
Sehr gut.
Ja. Und deswegen hat er für mich eigentlich immer einen Ansprechpartner. Ich habe sogar ihn letztens angerufen und war ganz erstaunt. Eigentlich wollte ich seine Tochter sprechen.
Und er ging ran.
Und er ging ans Telefon. Und dann sagt er, Mensch, Christian, das ist ja schön von dir zu hören. Ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, jetzt 20 Jahre nicht mehr gehört.
Gott, wie alt ist denn der Mann jetzt?
Er hat irgendwie 90 oder keine Ahnung. Ja. Aber sehr cool und arbeitet noch.
Der ist ja, also ich hatte relativ spät mal das Vergnügen, mit ihm quasi an einem Fachbeitrag zu arbeiten und ich hatte wirklich die Hosen voll, weil diesem Mann eilte eben so ein Nimbus voraus, ja. Also wie du so das auch schön beschrieben hast, irgendwie so polarisieren zwischen absoluter Faszination und aber auch irgendwie hat er es ja geschafft, gestandene Ärzte
zum Heulen zu bringen.
Zum Heulen zu bringen, ja. Und diese ganzen Stories im Gepäck dachte ich mir, oh Gott, aber ich habe ihn wirklich als unglaublich guten Sparringspartner erlebt. Und auch wenn es nicht diese Tiefe erreicht, die ihr jetzt da sicherlich erreicht habt, aber allein bei diesem einen Projekt habe ich so viel mitgenommen, so viel gelernt, was Herangehens und Sichtweisen betrifft. Also das war echt beeindruckend. Immer wieder Gutowski, das ist wirklich krass.
Ja, und irgendwie, das hält immer noch nach in der Dentalbranche.
Definitiv, wo du es jetzt sagst, eigentlich müsste man ihn eigentlich auch mal vors Mikrofon holen.
Ja, es wäre schade, wenn man das nicht macht, ja.
Das stimmt, ja. Gutowski, schreibe ich mir mal auf mein kleines Notizbüchlein. Nicht digital. Hier kratzt es gerade. So, Professor Dr. Gutowski. Ja, super. Jetzt aber, um auf mein Mosches Schlüsselerlebnis in den frühen 2000ern zurückzukommen, das ich ja auch schon am Anfang habe aufblitzen lassen. Du brachtest damals bei einem Mitgliedertreffen der Dental Excellence Gruppe den Vorschlag vor, ein gemeinsames Fertigungszentrum zu gründen. Was war damals dein Gedanke und siehst du immer noch die Bündelung von Ressourcen als gangbaren Weg?
Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat, aber... Aber irgendwie kam es mir so in den Kopf und dachte mir, irgendwie haben wir so viel Wissen zu der Zeit gehabt. So viele kluge Köpfe, die immer viel zu sagen hatten. Jedes Labor hatte irgendwie seine Spezialisten. Jeder Kollege hatte eigene Erfahrungen gesammelt und hatte seine Stärken in bestimmten Gebieten. Und ich hatte nämlich damals gefragt, warum jeder das Rad immer neu erfinden muss. Und meine Idee war deshalb, Wissen, Erfahrung, Einkauf, Fertigung, alles irgendwie zu kombinieren. Aber nicht, um eine Konkurrenz zu erzeugen, sondern damit alle davon profitieren.
Ja.
So, und das, ja. Wenn da halt 10 hervorragende Zahntechniker ihr Wissen teilen, entsteht etwas, das keiner von ihnen allein erreichen kann. Und dieser Gedanke, der war halt so einfach im Kopf entstanden.
Das ist ja eigentlich ein ganz unfassbar innovativer Gedanke. Das ist ja genau das, was ja heute KI so zu so einem krassen Tool macht. Das ist das Schwarmwissen. Das ist sozusagen die Wissenscloud und die hast du da quasi damals schon versucht, eben auf
analogen.
Auf analogen Wege herzustellen, genau. Ja.
Ja. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten, das über KI zu machen. Ich glaube nicht, es ist ja schon so, es passiert ja schon so. Und mir fehlt noch so ein bisschen die Moderation dazwischen, dass man das analoge Wissen mit dem digitalen Wissen mehr verknüpft. Also sagen wir mal, das ist immer noch so wie bei dir auch, ne? Du nutzt die KI, um den ersten Schritt ins leere Blatt zu kriegen,
ja,
aber deinen eigenen Stil auf das Blatt zu bekommen.
Genau.
Und hier wäre das eigentlich auch ganz gut, ne? Dass man nicht nur die KI nutzt, um das alles rauszusaugen, sondern dass es da auf diesen Plattformen halt auch eine Art Moderation gibt, die man nutzen kann, um diesen menschlichen Aspekt mit einzuführen.
Ja, und auch wirklich immer dieses Korrektiv, weil wenn wir das wirklich alles einfach nur noch unreflektiert für bare Münze nehmen, dann lernt ja die KI ja auch quasi unter Umständen die lernt ja ständig von sich und sozusagen nimmt sie dann falsche Annahmen als richtig an und dann laufen wir irgendwann Gefahr, da etwas Falsches einfach als die Wahrheit anzusehen. Und ich meine, das ist auch schon lange her, da war ich auf einem Kongress, Dentalkongress, und da hat so ein Special Speaker so erzählt, dass ja eigentlich die sozusagen mal die KI oder die Bilderkennung dumm ist. Also die wissen ja nicht, was ein Hund ist.
Nee.
Die laufen da so ein Muster ab und in der Summe der einzelnen Teile ist es ein Hund. Und deshalb gibt es ja diese vermeintlichen nervigen Zwischenschritte, wenn man irgendwo auf einer Webseite ist, so verifiziere, dass du kein Roboter bist. Zeig alle Bilder mit Fahrrad. Das ist einfach, um die KI lernen zu lassen, damit Menschen der KI zeigen, ein Bild, das ja nicht einfach nur wunderschön ein Fahrrad von der Seite darstellt, sondern in allen möglichen Perspektiven. Und wir sind ja in der Lage, innerhalb von hundertsten Bruchteilen von Sekunden zu erkennen, dass es sich dabei auch um ein Fahrrad irgendwo da in dem Bild handelt oder ein Fahrrad in diesem Bild versteckt ist. Und genau das muss aber ja auch weiterhin immer stattfinden, diese Moderation, wie du so richtig sagst. Also dass dass man da eingreifen kann, um zu sagen, stopp, hier ist irgendwie gerade Quatsch am Start. Zwar gewaltiger.
Ja, und das ist ganz wichtig. Und das wäre damals natürlich analog automatisch passiert. Und jetzt muss man halt sehen,
wie man da rankommt.
Ja, wie man das vernünftig gewährleisten kann.
Ja, also wir als Verlag sind ja auch gerade dran, haben ja sogar schon so ein Produkt im Angebot. Und der Gedanke ist eben dahinter, dass quasi also mal salopp gesagt, ich hoffe, mir reißt jetzt Christian Hase nicht den Kopf ab, aber dass halt quasi der Wissenspool, der im Verlag da ist, in Form von Büchern und Artikeln. Und die ja schon dadurch, dass sie quasi Annahmeprozesse durchlaufen haben, peer-reviewed sind, sich sozusagen als verifizierte Informationen darstellen, dass das als Wissensbasis dienen kann, um auf gewisse Fragen Antworten zu bekommen. Mit einem Verifizierungsindex quasi auch noch an der Seite sozusagen, welche Qualität sozusagen jetzt die von der KI gegebene Antwort hat in Anbetracht der Literaturstellen, auf die sie sich dann stützt. Ne? Das ist so unser Ansatz da. Die Gefahr ist aber halt einfach, dass halt die Menschen bequem sind und immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und der ist halt einfach nur mal über die entsprechenden Plattformen gegeben und wenn man dann halt nicht Lust hat, sich da anzumelden, dann landet man halt dann doch immer irgendwie ganz blöd gesagt bei Google.
Ja, leider.
Und dann haben wir unser Google-Wissen.
Ja, und nicht nur das Wissen nicht an dem Ort, wo wir es eigentlich gerne haben wollen müssten.
Ja, um es dann auch entsprechend moderieren zu können, genau.
Ja, genau. Ja.
Ach ja, Mensch, irgendwie, wer hat an der Uhr gedreht, Christian? Wir sind hier jetzt schon bei der vorletzten Frage angekommen. Haben wir irgendwas vergessen?
Nö, aber es macht sehr viel Spaß mit dir.
Es läuft.
Ja.
Dann bist du schon bei der heißen Scheißfrage angekommen.
Ja.
Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß, wenn du jetzt KI sagst?
Nee, KI ist es irgendwie nicht. Für mich liegt die Zukunft nicht in der nächsten Fräsmaschine oder in diesem Scanner oder in der KI, sondern diese Entwicklung werden irgendwie weitergehen, so selbstverständlich. Die wirklich spannende Entwicklung sehe ich in bioaktiven Materialien.
Hm.
Dazu gehören so Biogläser, moderne Glaskeramiken oder Materialien, die in Verbindung mit antibakteriellen Wirkstoffen oder Peptiden arbeiten. Das finde ich irgendwie gerade Bombe. Und ich mache ja viele Forschungsprojekte und konzentriere mich gerade auf sowas. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft nicht mehr nur Zahnersatz herstellen werden. Wir werden Materialien entwickeln, die aktiv zur Gesunderhaltung beitragen.
Und ah, geil.
Und da finde ich eigentlich den Ansatz am spannendsten, weil das gute Beispiel ist eigentlich dafür die Periimplantitis, ne, die in jeder Beratung, wo ich hingehe, siehst du dann Implantate, die schon lange drin sind. Viele funktionieren gut und viele überhaupt nicht. Und dann hast du da Riesendefekte an den Implantaten. Dann müssen die entweder raus oder werden nochmal gereinigt und nochmal wieder benutzt. Aber irgendwie ist das nicht so das Wahre.
Das ist wirklich krass, dass du das jetzt sagst, weil das beschäftigt mich nämlich auch gerade, weil ich den Eindruck habe, dass dieser Angstgegner Periimplantitis dazu führt, dass implantatprothetische Konzepte, die eine Zeit lang als das Maß aller Dinge kommuniziert wurden, jetzt wieder zurückgerudert werden und man ja quasi jetzt wieder die Verbindungsstelle möglichst weit nach oben legt,
ja,
um diese kritische Region quasi sozusagen unter Beobachtung zu bekommen. Aber geht natürlich dadurch wieder einige Kompromisse hinsichtlich Ästhetik etc. ein. Und ja, das ist natürlich echt dann nicht von der Hand zu weisen, dass da, naja, eigentlich wegen dem Problem, das man nicht in den Griff bekommt, aus welchen Gründen auch immer, man eben so einen eigentlich wieder gedanklichen Rückschritt hinlegen muss.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Rückschritt ist. Man hat das einfach...
Oder das ist eine Lernkurve, sagen wir mal so.
Ja, genau, man hat es übergangen, weil damals war schon klar, das hatte ja Mick Dragou entwickelt, dieses ein Stück Implantat aus Titan, was wirklich perfekt war. Und ich habe jetzt ganz viele Fälle gesehen, die wirklich gut sind. Wenn man da alles einhält, dann funktioniert das auch gut. Mhm. Aber die entscheidende Frage, warum mich das so beschäftigt, ist eigentlich, wie bauen wir den besten Zahnersatz, sondern wie erhalten wir das Fundament, auf dem der Zahnersatz viele Jahrzehnte funktionieren kann.
Sehr gut, dass du das mal sagst. Ja. Weil das ist tatsächlich, darum sollte es gehen, genau. Strukturerhalt.
Ja, genau. Ne? Ja. Und da glaube ich, da ist wahnsinniges Potenzial drin. Also nicht nur für die Zahntechnik, sondern auch vor allem für die Patienten, ne? Wo es am Ende geht es dann nie um Material oder um Technologie, sondern es geht wieder, und da sind wir wieder am Anfang, es geht wieder um den Menschen.
Genau. Das ist nämlich etwas, was mich auch tatsächlich oftmals auch ein bisschen so nervt in den Diskussionen und auch, wenn man so will, in den ewigen Streitigkeiten zwischen Zahntechnik und Zahnmedizin, so von wegen, ja, wenn der Herr liebe Doktor mir mehr Platz geschaffen hätte. Ich denke mir so, halt, stopp, weißt du, was das bedeutet? Mehr Platz geschaffen heißt immer Substanz weg, die nie wiederkommt.
Ja.
Und da kann dann deine schöne Zahntechnik da drauf so schön sein wie möglich. Es ist halt einfach nur Zahntechnik.
Ja.
Und ja, das sollte man tatsächlich nicht aus den Augen verlieren. Und da dürfen dann auch mal so biomimetische, ja, minimalinvasive Konzepte, die ja dann auch mal an der Zahntechnik vorbeigehen, weil es eben adhesiv vom Zahnarzt auf minimalstem Raum genauso gut gelöst werden kann, genauso ihre Berechtigung haben, weil irgendwann kommt dann sicherlich noch die Zahntechnik. Weil eins ist sicher, wenn der Zahn mal angeschliffen ist, dann ja, ist es nur eine Frage der Zeit, dass es halt immer weiter abnimmt. Aber man sollte vielleicht beim ersten Mal nicht unbedingt fast alles wegnehmen.
Ja, ja, dann tickt die Uhr. Ne?
Dann tickt die Uhr, ja.
Ja, also die Idee dahinter, so ein Produkt zu entwickeln, ist eigentlich, dass man später das vielleicht benutzen kann wie Zahnpasta. Mhm. Ne, dass du sagst, okay, ich tue das auf die Schleimhaut drauf und habe damit meine antibakterielle Wirkung, keine Belege obendrauf auf den Kron oder auf dem Titan vom Implantat und sorge dafür, dass es keine Periimplantitis gibt.
Ja.
Und das ist so für mich gerade so der heißeste Scheiß.
Das ist heißer Scheiß, ja.
Ja.
Ist krass, dass du da mit drin steckst, weil ich hatte erst vor kurzem so einen Artikel gelesen, oder was heißt Artikel, es war eine kleine Pressemeldung von der Fachhochschule Osnabrück, witzigerweise, wo sich auch jemand damit beschäftigt, mit diesen, wie hast du es genannt, bioaktive Material. Also auf jeden Fall.
Ja, genau, Biogläser und ja.
Ja, so ein 3D-Druckmaterial, also ein Harz, in dem eben auch so eine Art, auch jetzt ganz hemdsärmlich gesagt, ein Medikament eingearbeitet ist. Das dann sogar, du kannst wohl sogar sagen, in welcher Intensität das ab wann bis wann abgegeben werden soll. Also dass wirklich gerade bei so Einheilprozessen so punktuell erstmal viel, dann nochmal so langsam nach. Und da habe ich gedacht, hey, sag mal, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Das klingt wie so.
Nee, das geht wirklich. Das ist echt sehr cool. Mhm.
Krass. Ja, ja, das ist natürlich wirklich heißer Scheiß. So, Punkt. Aus.
Punkt.
Guter heißer Scheiß, Christian, danke.
Ja, das stimmt.
Okay, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Puh. Wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gast, mein Gesprächsgast sein und warum?
Also Gutowski haben wir ja schon mal angesprochen.
Ja, genau.
Also den eigentlich, weil ich ihn liebend gerne nochmal irgendwie digital festgehalten haben möchte. Mhm. Und er, glaube ich, wahnsinnig viel zu sagen hat. Ne, hat ein bewegtes Leben und hat zwar altes Wissen, aber das sollte irgendwie nicht verloren gehen.
Nee, das sollte nicht verloren gehen. Also das ist mir jetzt eigentlich auch mal wieder aufgefallen, als ich jetzt die Ehre hatte, mit Herrn Haase Senior diesen Podcast zu machen, dass die Denkweise eine komplett andere ist teilweise von diesen Jahrgängen. Der Perspektivwechsel, den man dadurch bekommt, der ist unfassbar wertvoll.
Ja.
Ob das jetzt wirklich nur darum geht, dass der Mann irgendwie so viel vermeintlich mehr weiß oder besser weiß, darum geht es ja gar nicht, sondern einfach nur halt auch seine Art und Weise, Themen zu betrachten. Das ist ja oft mal schon das Ding.
Ja, finde ich auch. Und ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, wenn man so im 1:1 gegenüber ist.
Na, dann haben wir ja unseren deinen Wunschgast.
Das wäre schön.
Das ist natürlich eine Challenge, Herrn Gutowski. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen als Hochzeitslader fungieren.
Genau. Das kann ich gerne machen, ja.
Wo ihr doch neulich zufällig dann so schön miteinander telefoniert habt.
Ja.
Cool. Christian, wir sind durch. Ich könnte natürlich jetzt noch diverse Fragen quasi so freestylen, wie zum Beispiel, wie ist die Lage in Hamburg? Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben hier einen sehr schönen runden Podcast abgeliefert und ich denke mal, alle Fragen sind geklärt und wenn noch Fragen offen sind, dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerne mit dir direkt in Verbindung setzen.
Ja, super gerne. Das mache ich immer sehr gerne. Und es hat mir super viel Spaß gemacht und bedanke mich ganz herzlich bei dir, weil irgendwie ist das für mich ja auch eine neue Erfahrung.
Das ist es für mich jedes Mal wieder aufs Neue. Also mach's gut.
Ja, danke dir. Bis dann.
Das war Dental Lab Insight mit Christian Moss aus Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Christian und sein Engagement erfahren möchte, dem sei seine informative Website ans Herz gelegt. Den Link setzen wir euch in die Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.